Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute weitermachen in unserer Reihe durch den ersten Petrusbrief und wir hören heute auf die Verse 13 bis 16 des ersten Kapitels. 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 16. Darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wer bist du? Petrus hat die ersten 12 Verse seines ersten Briefes darauf verwendet, dir genau das zu erklären. Er sagt, einmal geboren, so als natürlicher Mensch, natürlich geboren, warst du ein Feind Gottes. Du warst ohne Hoffnung für die Zeit nach dem Tod. Du warst ohne Richtung in dieser Welt. Aber in seiner Gnade hat Gott dich ein zweites Mal geboren, wiedergeboren. Du bist jetzt ein neuer Mensch. Und das bedeutet für die Frage, wer du jetzt bist, zwei ganz zentrale Dinge. Erstens, weil Gott dir durch die Wiedergeburt neues Leben geschenkt hat, bist du jetzt ein erwähltes, geliebtes, geheiligtes Kind Gottes. Du gehörst zu seinem Reich, du gehörst zu seiner Familie. Du hast eine lebendige Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Aber zweitens, hier in dieser Welt wirst du zum Außenseiter, zum Exoten. Oder wie es Petrus gleich im ersten Vers seines Briefes sagt, du wirst zum Fremdling. Als Gottes Kind gehörst du in dieser Welt nicht mehr so richtig dazu. Manchmal belächeln sie dich wegen deinem Glauben. Vielleicht hast du ehrliche Nachteile, weil du bei Dingen einfach nicht mitmachst. Vielleicht meiden dich manche Menschen. In anderen Ländern werden Christen sogar unterdrückt, gefangen genommen, gefoltert oder sogar getötet. Kurz zusammengefasst, du bist ein Insider bei Gott, aber ein Outsider in dieser Welt. Das ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich als Christ, wer bist du als Christ? Die Antwort, die wir uns in den letzten Predigten ausführlich angeschaut haben. Die Frage ist jetzt, was bedeutet dieses Insider-Outsider-Sein, dieses einerseits Kind Gottes, andererseits Außenseiter in dieser Welt? Was bedeutet das praktisch für mein Leben? Genau auf diese Frage kommt Petrus jetzt ab Vers 13 zu sprechen. Wir könnten auch sagen, er kommt erst ab Vers 13 darauf zu sprechen. Warum erst so spät? Die Antwort ist, weil es ihm ganz wichtig ist, dass wir erst verstehen, wer wir sind, bevor er dazu kommt, uns zu sagen, wie wir jetzt leben sollen. Zum Beispiel, wenn ich gerne Mannschaftssport mache, also völlig egal was, Basketball oder Fußball oder was auch immer. Und ich stehe dort auf dem Platz. Dann sollte ich, bevor wir losspielen, erstens wissen, welches Spiel hier überhaupt gespielt wird. Ich sollte zweitens wissen, zu welcher Mannschaft ich gehöre. Und ich sollte drittens wissen, auf welcher Position ich spiele. Das sind alles Dinge, die geklärt sein sollten, bevor wir losspielen. Und so macht es auch Petrus. Er sagt, du bist ein erwählter, geliebter, geheiligter Fremdling. Und jetzt erkläre ich dir, was das für dein praktisches Leben, so im Alltag, so von Montag bis Samstag, was das bedeutet. Zwei Dinge in unserem Abschnitt, in den Versen 13 bis 16, machen die enge Verbindung zwischen unserer Identität, also wer wir sind, und dem, wie wir leben sollen, der Praxis deutlich. Das erste ist, wenn ihr euch unseren Abschnitt nochmal anschaut in der Bibel, in Vers 13, dann beginnt dieser Abschnitt je nach Übersetzung mit dem Wort darum oder deswegen. Und damit macht Petrus deutlich, das, was wir in den Versen 1 bis 12 lesen, unsere Identität ist also die Grundlage, weswegen wir jetzt so leben sollen, wie er es in den nächsten Versen uns zeigt. Es gibt noch eine zweite Sache, die diese enge Verbindung deutlich macht. In Vers 14, also im zweiten Vers von unserem Abschnitt, spricht Petrus uns an. Und wisst ihr, wie er das macht? Er nennt uns geliebte Kinder, beziehungsweise Kinder des Gehorsams. Warum Kinder? Ganz einfach, unsere neue Identität als Christen haben wir ja, weil Gott uns wiedergeboren hat. Wir sind jetzt Teil seiner Familie. Wir sind seine Kinder. Durch das Wort Kinder erinnert er uns hier in Vers 14 an unsere Identität, an die Frage, wer wir eigentlich sind. Während er uns ansonsten jetzt in diesen Versen zeigt, wie wir konkret leben sollen. Das geht übrigens nach diesem Vers dann noch weiter. Die nächsten Predigten werden sich auch mit dieser Frage beschäftigen. Aber heute sehen wir die Grundlage. Wie sollen wir also jetzt als Kind Gottes, aber als Außenseiter in dieser Welt, wie sollen wir jetzt leben? Um das zu beantworten, beginnen wir heute mit der zweiten Hälfte von unserem Abschnitt. Wir fangen also nicht vorne an, sondern gehen direkt zur zweiten Hälfte. Denn in dieser zweiten Hälfte steckt der Kerngedanke drin. Der Kerngedanke, worum es im Kern in unserem Abschnitt heute geht. Vers 15. Dort schreibt Petrus, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Kurz zusammengefasst, wir sollen so heilig leben, so wie Gott heilig ist und weil er heilig ist. Gott stellt sich also selbst als Vorbild hin und er tut das, weil er unser Vater ist. Für Kinder ist es ja ganz normal, zumindest wenn sie klein sind, das nachzumachen, was ihre Eltern machen. Ja, sie gucken sich bei ihren Eltern an, was man ist, wie man ist, sie lernen von ihnen die Sprache und sie lernen alle möglichen anderen Dinge. Leider lernen sie auch manchmal von ihren Eltern Dinge, wo die Eltern sich nachher denken, das hätte er sich jetzt nicht unbedingt bei mir abgucken brauchen. Kinder kommen nach ihren Eltern. Zum Guten und zum Schlechten in dieser Welt. Bei manchen ist das mehr so, bei manchen ist es weniger so. Aber dieses Bild wendet jetzt Petrus auf uns und unsere Gottesbeziehung an. Gott sagt, ich bin euer heiliger Vater und deswegen ist es jetzt ganz logisch, ganz normal, wie es für Kinder normal ist, wie ihre Eltern zu leben, sie nachzuahmen, dass ihr so lebt wie Gott. Aber was bedeutet eigentlich heilig? Ja, es ist so ein frommes Wort, wir beten jeden Sonntag im Vater Unser, geheiligt werde dein Name. Was heißt das eigentlich? Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er anders ist als alles andere. Seine Heiligkeit ist in gewisser Weise die Zusammenfassung von allen seinen Eigenschaften. Ja, Menschen mögen mächtig sein, Gott ist allmächtig. Keiner von uns weiß, was in einer Stunde sein wird. Keiner von uns kennt die Zukunft, Gott lenkt sogar die Zukunft. Wir Menschen können nur an einem Ort sein, Gott ist überall. Gott ist anders. Gott ist heilig. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Aber Heiligkeit bedeutet noch mehr. Denn es geht hier ja nicht darum, dass wir so mächtig wie Gott werden sollen. Es geht um etwas anderes. Denn Gott ist in einer anderen Art und Weise noch anders als wir. Er ist nämlich vollkommen sündlos. Und wir sind Sünder. Gott ist vollkommen rein, wir sind unrein. Gott ist heilig, wir sind unheilig im moralischen Sinn. Also in Bezug auf richtiges und falsches Handeln. Und genau das meint Petrus hier, wenn er uns auffordert, heilig zu leben. Wir als Gotteskinder sollen unser Leben so sündlos leben, wie unser Vater im Himmel sündlos ist. Und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. In Vers 15 sagt er, in eurem ganzen Wandel, und auch übersetzen, in eurer gesamten Lebensführung. Das ist ein hoher Anspruch. Und wenn wir das so lesen, können wir den Anspruch natürlich falsch verstehen. So als müssten wir so heilig leben, wie Gott ist, um überhaupt Gottes Kinder zu werden. Aber das steht hier nicht. Gott hat uns als völlig unheilige Menschen gerettet, ohne unser Zutun, völlig unverdient aus Gnade. Das ist die Basis. Aber er hat uns gerettet. Und das sagt Petrus uns hier, damit wir heilig leben. Und zwar nicht nur so ein bisschen heiliger als die Person rechts und links, die neben uns. Sondern Gott möchte, dass du nicht einfach in die Gemeinde schaust und sagst, naja, also ich bin schon heiliger so als 50% der Gemeinde, das ist doch ein ganz guter Schnitt. Das wird ja reichen, um in den Himmel zu kommen. Gott setzt hier nicht als Vergleichspunkt deinen rechten oder linken Nebenmann. Er setzt als Vergleichspunkt sich selbst. Du sollst dir Gott selbst als Maßstab nehmen. Und das ist mein Thema für heute. Heilig leben als Kind eines heiligen Gottes. Ich habe wie meistens drei Punkte, die wir uns anschauen wollen. Wir gehen durch die Zeit. Heilig leben, indem du erstens in der Gegenwart durchdacht lebst. Indem du zweitens ausgerichtet auf die Zukunft lebst. Und indem du drittens nicht mehr wie in der Vergangenheit lebst. Also heilig leben als Kind eines heiligen Gottes. In der Gegenwart geht es darum, durchdacht zu leben. In der Zukunft geht es darum, ausgerichtet auf die Zukunft zu leben. Und bei der Vergangenheit geht es darum, sie endgültig hinter dir zu lassen. Wir sind mit der zweiten Hälfte gestartet von unserem Abschnitt. Und jetzt gehen wir an den Anfang. Jetzt starten wir direkt am Anfang in Vers 13. Denn da erklärt uns Petrus jetzt, wie das mit dem heiligen Leben konkret aussieht. Und er sagt in Vers 13, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Petrus geht es hier darum, in der Gegenwart, also heute bewusst zu leben. Mein erster Punkt, heilig leben, indem du in der Gegenwart durchdacht lebst. Umgürte die Lenden deiner Gesinnung, sagt Petrus hier. Ja, würde ich sowas zu euch sagen, würdet mich vermutlich angucken wie ein Pferd, würdet sagen, Jochen, bitte, red nicht so hochgestochen, was meinst du eigentlich? Das liegt daran, dass Petrus hier ein Bild aus der damaligen Zeit verwendet. Ja, damals hatten die Menschen ja nicht so Pullis und Hosen an, wie wir heute meistens, sondern lange Gewänder. Die reichten bis fast auf den Boden. Man konnte sich so im Alltag eigentlich ganz gut darin bewegen, aber problematisch wurde es immer, wenn man irgendwie etwas anpacken musste. Ja, wenn es sportlich wurde, wenn man schneller laufen musste, immer dann wurden diese langen Gewänder zum Hindernis. Und wenn man also jetzt irgendwas vorhatte auf der Arbeit oder irgendwo hinrennen wollte oder so, dann nahm man dieses Gewand nach oben und band es um die Hüfte. Das hatte den Vorteil, dass es nicht mehr bis fast auf den Boden reichte und man jetzt mehr Beinfreiheit hatte. Vergleichbares Bild für uns heute ist vielleicht sich die Ärmel hochkrempeln. Das sagen wir ja auch so im übertragenen Sinne. Ja, wir gehen an die Arbeit ran, wir müssen jetzt mal richtig anpacken, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch. Petrus nimmt hier dieses Bild, aber eben aus der damaligen Zeit und er benutzt es jetzt nicht für die Arbeit oder sowas, sondern für unser ganz praktisches, heiliges Leben. Wir sollen uns also bereit machen. Wir sollen geistlich gesehen unsere Ärmel hochkrempeln. Und was bedeutet das genau? Es bedeutet, dass Gott möchte, dass du dein Leben bewusst und diszipliniert lebst. Dass du einen Plan in deinem Leben hast. Und er spricht hier konkret eines deiner Körperteile an. Und vielleicht dein Körperteil, wo wir beim heiligen Leben erst mal gar nicht so damit rechnen würden. Denn er spricht dein Gehirn an. Ja, oder wie es hier in Vers 13 heißt, deine Gesinnung. Du sollst also den Gürtel um dein Gehirn machen. Oder anders formuliert, du sollst mit deinem Denken völlig bereit sein, heilig zu leben. Ja, mit deinem Denken. Das bedeutet, du sollst dir klare Gedanken machen über deine Arbeit, über deine Familie, über deine Beziehungen und Freundschaften. Du sollst klar nachdenken über dein Leid und deine Krankheiten. Du sollst nachdenken über die Welt, in der wir leben. Du sollst nachdenken über die gegenwärtigen Herausforderungen dieser Zeit, über die Fragen, die in unserer Gesellschaft diskutiert werden. Du sollst dir Gedanken machen über die kulturellen Entwicklungen. Über all diese Dinge sollst du nachdenken. Und zwar heilig sollst du über diese Dinge nachdenken. Das heißt, du sollst so über diese Dinge nachdenken lernen, wie Gott über diese Dinge denkt. ist leider so, dass unter uns Christen häufig das Denken nicht so hoch im Kurs steht. Ja, vor 26 Jahren hat der Amerikaner Mark Knoll ein Buch geschrieben, das heißt auf Englisch The Scandal of the Evangelical Mind. Auf Deutsch etwa Der Skandal und das evangelikale Denken. Und er vertritt dort die Kernthese, dass gerade wir Christen, die die Bibel ernst nehmen, in den letzten Jahrzehnten tragischerweise viel zu wenig sorgfältig nachgedacht haben über manche gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen. Und deswegen viel zu langsam waren, darauf zu reagieren, gerade wenn es sich gegen das Christentum richtet. Warum ist es so schwer nachzudenken? Weil Denken anstrengend ist. Ja, die meisten Zusammenhänge in dieser Welt sind dooferweise eben nicht einfach, sondern kompliziert. Ja, da muss man bei manchen Dingen nachfragen, sich Gedanken machen, vielleicht etwas lesen, vielleicht sich unterschiedliche Sichtweisen anhören und dann alles an Gottes Wort und seinen Maßstäben prüfen. Und das ist nicht ohne. Versteht mich nicht falsch. Ja, es ist nicht so, dass jeder ein Experte zu allem sein kann. Es geht auch nicht darum, dass jeder studieren muss, schon gar nicht, dass jeder Theologie studieren muss. Aber, und da sind wir hier bei Petrus, jeder Christ ist in seinem Bereich dazu aufgefordert, aus Gottes Perspektive über diese Welt nachzudenken. Gott sagt, weil du mein Kind bist, denk aus meiner Perspektive über diese Welt nach. Denn das wird dann dein Leben in dieser Welt prägen. Und wenn du das tust, dann wirst du zu manchen Dingen klare und einfache Antworten finden, die dich dann dazu bringen, wie du in dieser Welt leben sollst. Dann wird es andere Fragen geben, die sind deutlich komplizierter. Aber mach dir Gedanken. Ich möchte euch einfach mal ein praktisches Beispiel geben. In gut einem Monat ist die Bundestagswahl. Ich werde euch heute nicht sagen, ob du wählen gehen sollst. Ich werde dir auch nicht sagen, wen du wählen sollst. Beides sagt dir dieser Vers hier auch, bei Petrus nicht. Aber was er dir sagt, ist Folgendes. Mach dir auf der Grundlage von Gottes Wort bewusst Gedanken dazu. Ja, schnall den Gürtel um dein Gehirn bei so einer Frage. Was du nicht tun sollst, ist das an dem Wahlsonntag aus dem Bauch heraus entscheiden. Du sollst es auch nicht daran entscheiden, welche Plakate am besten aussehen. Und auch nicht daran, wie es dir vielleicht dann an dem Sonntag gerade zumute ist. Im Deutschen haben wir für so ein Leben, worüber man nachgedacht hat, ein gutes Wort. Das ist das Wort durchdacht. Ja, wenn jemand etwas durchdacht tut, dann hat er vorher darüber nachgedacht. Und genau das sollen wir tun. Und natürlich geht es darum, nicht einfach irgendwas zu denken, sondern, und darum geht es hier Petrus, aus der Sicht eines heiligen Gottes über diese Dinge nachzudenken, weil du sein Kind bist. Und um das noch ein bisschen besser zu verstehen, lesen wir hier in Vers 13 noch einen zweiten Auftrag. Du sollst nicht nur den Gürtel um dein Gehirn schnallen, sondern du sollst auch nüchtern sein. Oder wir könnten auch vielleicht ein bisschen moderner übersetzen, du sollst selbstkontrolliert sein. Das Wort nüchtern kennen wir heute vor allem aus dem Zusammenhang, dass es bedeutet, nicht betrunken. Also das Gegenteil von betrunken. Und das ist, denke ich, ein ganz gutes Bild. Wenn jemand betrunken ist, dann handelt er unkontrolliert. Er lässt sich dann leiten von dem, wie ihm gerade ist, worauf er Lust hat, wonach er sich fühlt, was gerade so passt. Alles, was er tut, ist auf jeden Fall nicht durchdacht und nicht selbst kontrolliert. Und Alkohol ist sicherlich eines der eindrücklichsten Beispiele für die Aufgabe der Selbstkontrolle, aber es gibt andere. Ja, heute zum Beispiel ist vielleicht eine der größten Versuchungen für uns als Christen, vor dem Handy oder dem Tablet sitzen und unkontrolliert ein YouTube- oder TikTok-Video nach dem anderen einfach durchspielen zu lassen. Stundenlang sich berieseln zu lassen und so die Zeit totzuschlagen. Es gibt gerade, wenn man sich Dinge anguckt, einen riesen Unterschied, ob man sich berieseln lässt oder ob man bewusst nach getaner Arbeit sagt, ich schaue mir jetzt nochmal das an. Petrus sagt hier, schnall den Gürtel um dein Gehirn, lebe durchdacht und selbstkontrolliert. Einige weitere, ganz kurze, konkrete Beispiele einfach. Es ist ganz sinnvoll, sich To-Do-Listen zu machen und sie einfach abzuarbeiten, um zu sehen, was man zu tun hat, um vorher drüber nachzudenken, wie möchte ich meinen Tag, meine Woche, meinen Monat leben. Ein anderer Punkt ist Bildschirme, wie groß sie auch immer sein mögen, von so klein bis riesig, bewusst zu benutzen. Ein dritter Punkt ist, überlege dir, welche Themen gerade wichtig sind in dieser Gesellschaft, in dieser Kultur, welche Themen immer wieder kommen, in den Medien und wo auch immer. Und dann informiere dich darüber von einer biblischen, von Gottes Sichtweise her. Mach dir darüber Gedanken. Und lebe heute. Es gibt einerseits Menschen, die leben gerne in der Vergangenheit. So nach dem Motto, früher war alles besser. Sie sehnen sich nach Zeiten, die längst vorbei sind, verklären diese Zeiten vielleicht sogar gerne. Dann gibt es andere Menschen, die leben eigentlich ständig in der Zukunft. Wenn ich mal einen anderen Job habe, wenn ich mal in Rente bin, wenn ich endlich im Urlaub bin, wenn ich endlich einen Partner gefunden habe, dann wird endlich alles besser. Es geht hier nicht darum, etwas zu ändern, weil sich vielleicht in 3 Monaten oder 3 Jahren die Umstände ändern, sondern es geht darum, jetzt, heute, in der Gegenwart, die Lenden deiner Gesinnung zu gürten und nüchtern zu leben. Lebe im Heute, nicht im Gestern, früher war alles besser, nicht morgen, in dem du rumträumst, wenn ich mal, dann wird alles besser. Es wird nicht besser, wenn sich die Umstände ändern. Es wird besser, wenn du heute anfängst, Dinge so zu machen, wie Petrus es hier sagt, und damit vielleicht Dinge in deinem Leben zu ändern. Und es geht hier eben nicht darum, und das ist mir ganz wichtig, das einfach so zu tun, sondern weil du weißt, wer du bist. Gottes geliebtes Kind, das jetzt durch die Wiedergeburt in der Lage ist, seinen heiligen Vater nachzuahmen. Es geht darum, in der Gegenwart zu leben. Nicht in der Zukunft. Das ist ganz wichtig. Aber das bedeutet nicht, dass die Zukunft keine Bedeutung für dein Leben in der Gegenwart hat, sondern ganz im Gegenteil. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Heilig leben, indem du ausgerichtet auf die Zukunft lebst. Wir haben gesehen, du sollst nicht in Träumen über die Zukunft versinken. Wenn erstmal alles so ist, wie ich mir das jetzt vorstelle, dann wird alles einfacher und besser. Ja, das ist alles andere als sicher, ob das alles wirklich so kommt, wie du dir das so vorstellst. Aber es gibt etwas für die Zukunft und das ist ganz sicher. Nämlich, dass Jesus wiederkommt. Dass Jesus dir eines Tages einen neuen Körper schenkt. Dass Jesus diese Erde neu macht und dass er Sünde, Leid und den Tod besiegt. Das ist ganz sicher. Und deswegen sollst du dich nicht auf deine Träume rein ausrichten, sondern auf das, was ganz sicher ist. Und wir lesen das in Vers 13, der zweiten Hälfte. Dort schreibt Petrus, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung Jesu Christi ist ein schwieriger Begriff oder ein schwieriger Ausdruck. Er meint ganz einfach den Tag, wenn Jesus Christus ein zweites Mal wiederkommen wird. Denn dann wird es so sein, dass wir die Gnade Gottes, die wir in Jesus Christus empfangen haben, dass wir sie dann komplett erfahren. Und auf diesen Tag sollen wir uns ausrichten. Petrus sagt hier, wir sollen darauf hoffen. Wir sollen darauf unsere ganze Hoffnung setzen. Und wir haben es schon mal gesehen in unserer Reihe durch den ersten Petrusbrief. Hoffnung ist für Petrus eines der zentralen Worte. Und es ist eben etwas anderes als das, was wir heute darunter so häufig verstehen. Hoffen heute ist etwas, wo wir uns wünschen, dass es morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr passiert, ohne zu wissen, ob es vielleicht eintrifft oder vielleicht auch nicht. Ich hoffe, dass nächste Woche die Sonne scheint. Das kann dann passieren oder eben auch nicht. In der Bibel und ganz besonders hier bei Petrus ist es anders. Hoffen in der Bibel ist eine feste Überzeugung. Es ist etwas, was ich heute noch nicht habe, was in der Zukunft aber eintreffen wird und von dem ich weiß, es wird ganz sicher eintreffen. Petrus sagt, wir sollen darauf unsere Hoffnung setzen, weil das, was uns erwartet, so gut ist, weil es so sicher ist. Und er sagt, deswegen richte dich daran aus, setze deine Hoffnung darauf. Wie ich schon gesagt habe, Petrus schreibt hier, setze deine ganze Hoffnung darauf. Er erlaubt dir hier, er macht dir sogar den, oder gibt dir sogar den Befehl, in der Zukunft zu leben. Aber nicht, indem du dir eben irgendetwas für diese gefallene Welt zusammenträumst, sondern indem du dich auf die zukünftige perfekte Welt ausrichtest. Das ist schon ein paar hundert Jahre her, da gab es einen Pastor in England und der war immer so motiviert. Und er hat sein geistliches Leben immer mit einer großen Freude gelebt. Und das, obwohl er kein einfaches Leben hatte. Und irgendwann kam einer aus seiner Gemeinde zu ihm und hat gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich? Ja, immer motiviert für das Reich Gottes zu leben, immer wieder die Dinge anzupacken, die dran sind und dabei immer eine Freude auszustrahlen. Da hat er gesagt, das ist eigentlich ganz einfach. Ich nehme mir einfach jeden Tag 30 Minuten Zeit und denke über den Himmel nach. Als vor ungefähr 150 Jahren Karl Marx den Kommunismus entwickelte, war einer seiner Hauptgegner das Christentum. Dagegen richtete er sich im Kern. Warum war das so? Er sagte, dass das Christentum eben Menschen auf die Zukunft vertröste. Ja, das Leben hier in dieser Welt ist eben hart und voller Leid und deswegen geht das Christentum hin und sagt, wir richten euch aus auf eine perfekte Welt, die aber noch kommen wird. Marx behauptete dann weiter, dass die Christen so auf die Zukunft ausgerichtet seien, dass sie in der Gegenwart überhaupt nicht auf die Idee kommen, gegen alles Negative in der Welt aufzustehen oder dagegen zu kämpfen oder zu versuchen, das Negative in dieser Welt besser zu machen. In seiner Perspektive waren das damals die schlechten Arbeitsbedingungen und der Glaube an einen zukünftigen Himmel, der vermeide doch einfach, dass Menschen sich dagegen wehren. Bei Marx war es so, er war Atheist, er glaubte gar nicht an die perfekte Zukunft. Aber auch sonst liegt er mit seiner Analyse ziemlich daneben. Der Petrus zeigt uns hier, je mehr ein Mensch voller Hoffnung auf die Zukunft lebt, desto besser ist er ausgerüstet für die Gegenwart. Warum ist das so? Warum sind wir gerade dann für das Heute, für das Hier und Jetzt so gut ausgerüstet, wenn wir mit unserer festen Hoffnung in der Zukunft leben sozusagen? Der Grund dafür ist die Vorfreude auf die herrliche Zukunft. Denn die motiviert uns für die Gegenwart. Ja, wenn Menschen voller Vorfreude sind, dann fällt es ihnen vergleichsweise einfach, auch die schwierigsten und unangenehmsten Dinge zu tun. Ein gutes Beispiel dafür sind Hochzeiten. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viel Energie und Zeit Menschen in ihre eigene Hochzeit stecken können. Ja, vor allem Bräute sind da meistens ganz vorne dabei. Normalerweise ist es ja so, man hat ein ganz normales Leben mit seiner Arbeit und nebenbei investiert man Stunden und Tage in Vorbereitung für ein Ereignis, was in wenigen Stunden einfach vorbei ist. Woher eigentlich diese Energie, diese Zeit, diese Bereitschaft? Der einzige Grund dafür ist Vorfreude. Oder ein anderes Beispiel ist der Urlaub. Ja, bevor man in den Urlaub fährt oder fliegt, muss man ja enorm viel machen. Man muss packen, man muss den Urlaub buchen und planen, man muss einkaufen, man muss, wenn man fährt, das Auto fit machen, man muss eine lange Fahrt oder einen langen Flug auf sich nehmen, vielleicht irgendwelche Dokumente beantragen. Das sind alles Dinge, die eigentlich total unangenehm und anstrengend sind, weil sie ja noch neben dem ganz normalen Leben nebenher laufen. Aber eigentlich kommen sie einem doch meistens nicht so vor, oder? Warum? Weil man sich auf den Urlaub freut. Wisst ihr, Vorfreude macht diese Welt nicht weniger sündig, traurig oder kaputt. Aber Vorfreude erleichtert das Leben in dieser kaputten Welt enorm. Und deswegen sagt Petrus hier, züchte in deinem Herzen eine Vorfreude auf die perfekte Welt, in der du einmal leben wirst. Dann wird es dir deutlich leichter fallen, im Hier und Jetzt heilig zu leben, so wie es Gott gefällt. Das ist ein Punkt. Wisst ihr, was das Tragische ist? Der Umkehrschluss ist auch richtig. Denn wenn Menschen keine Hoffnung haben, dann sehen sie oft auch keinen Lebenssinn mehr. Gerade dann, wenn sie mitten im Leid stecken. Der österreichische Jude Viktor Frankl wurde nach dem Zweiten Weltkrieg einer der bekanntesten Neurologen und Psychiater der Welt. Er war im Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Konzentrations- und Vernichtungslager und wie durch ein Wunder überlebte er. Kurz nach dem Krieg versuchte er, seine Erlebnisse dort zu verarbeiten und er schrieb ein Buch mit dem Titel »Trotzdem Ja zum Leben sagen«. Und in diesem Buch berichtet er von einer Begegnung, die er im Lager hatte. Zusammen mit ihm im Lager waren eben auch einige Prominente, unter anderem ein ziemlich bekannter Komponist. Und er kam eines Tages zu ihm und er sagte, hier, Viktor, ich hab geträumt. Und ich habe geträumt, ich dürfte eine Sache fragen. Und ich würde garantiert die Antwort auf diese Sache bekommen. Und dann hat Viktor Frankl gefragt, und was hast du gefragt? Und er sagte, ich wollte wissen, wann dieses Leid in diesem Lager hier vorbei sein würde. Das war meine Frage. Viktor Frankl fragte zurück, was war die Antwort, die du bekommen hast? Und der Mann flüsterte nur, der 30. März. Dieser Mann ist aufgeblüht, er war voller Hoffnung. Aber mit der Zeit wurde es immer unwahrscheinlicher, dass am 30. März alles vorbei wäre. Am 29. März wurde er plötzlich schwer krank. Am 30. März verlor er das Bewusstsein und am 31. März war er tot. Und Frankl berichtet dann in seinem Buch, dass es für Außenstehende so aussah, als wäre dieser Mann an Typhus gestorben. Aber er schreibt, jeder, der weiß, wie eng die Beziehung zwischen dem Innenleben eines Menschen und körperlicher Gesundheit ist, der wird verstehen, dass der Verlust aller Hoffnung tödliche Wirkung haben kann. Frankl zieht dann folgenden interessanten Schluss aus der Geschichte. Man kann das Innenleben eines Menschen nur dann wiederherstellen, wenn man ihm ein zukünftiges Ziel, einen zukünftigen Sinn zeigt, für den es sich zu leben lohnt. Wenn man keine Hoffnung hat, dann ist das Leben sinnlos. Wenn man allerdings die richtige Hoffnung hat, die lebendige Hoffnung, die Hoffnung auf die Offenbarung Jesu Christi, wie Petrus sie hier nennt, dann kann man überleben. Auch wenn das Leben hier echt hart ist. Auch wenn wir im Leben durch wirklich dunkle Täler durchgehen müssen. Und dann kann man auch heilig leben. Auch wenn das bedeutet, dass man sein Fremdlingsein in dieser Welt noch mehr erfährt, als man es vielleicht sowieso schon tut. Wir haben zuerst den Blick in der Gegenwart gehabt und gesehen, heilig leben bedeutet, klar über dieses Leben aus Gottes Perspektive nachzudenken. Jetzt haben wir den Blick als zweites in die Zukunft gerichtet und gesehen, der Blick in die Zukunft, der gibt uns die Motivation, dieses Leben durchzustehen. Aber Petrus richtet den Blick auch in die Vergangenheit. Und er sagt, diese Vergangenheit, die sollst du hinter dir lassen. Mit dieser Vergangenheit sollst du vollständig brechen. Und das ist mein dritter Punkt. Heilig leben, indem du nicht mehr wie in der Vergangenheit lebst. Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Was Petrus hier fordert, können vor allem die von euch nachvollziehen, die in einem nichtchristlichen Umfeld aufgewachsen sind. Oder die vielleicht in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, aber eine Zeit in ihrem Leben hatten, wo sie sehr stark dagegen rebelliert haben. Es geht um das frühere alte Leben. Und Petrus stellt es hier in einem zweifachen Gegensatz zu deinem jetzigen Leben. Er sagt in Vers 14, damals warst du unwissend. In Vers 13 sagt er im Gegensatz dazu, du sollst jetzt dein Denken gürten, ein durchdachtes Leben führen. Und er sagt uns hier in Vers 14, damals wurdest du kontrolliert von deinen Begierden, jetzt sollst du selbst kontrolliert, nüchtern, gegürtet leben, Vers 13. Der Unterschied zwischen deinem alten Leben und dem neuen Leben ist nicht, dass du früher viel falsch gemacht hast und jetzt ein bisschen besser lebst. Der Unterschied ist die Herrschaft. Damals wurdest du beherrscht von deiner alten Natur, deinem alten Menschen. Und dieser alte Mensch, diese alte Natur, die ist zwar immer noch da. Ja, das ist das, was uns immer noch zum Sündigen versucht zu bringen. Aber jetzt herrschst du durch den Heiligen Geist, der in deinem Herzen wohnt. Heilig leben bedeutet, anders zu leben. Das haben wir eben gesehen. Anders als früher und damit auch anders als die meisten Menschen in dieser Gesellschaft. Denn die leben ja immer noch das frühere Leben, das du jetzt hinter dir lassen sollst. Früher, könnten wir sagen, wurdest du gelebt. Jetzt lebst du. Das ist zwar sprachlich nicht ganz richtig, aber das ist genau das, was Petrus in diesen Versen sagt. Und die Begierden, die uns früher beherrscht haben, das können viele Dinge sein. Das kann bedeuten, dem Drang nach Essen nachzugeben. Oder dem nach Alkohol. Es kann bedeuten, faul zu sein und nicht dann aufzustehen, wenn es dran ist. Es kann bedeuten, nicht das zu machen, was jetzt wichtig ist, sondern immer nur das, wozu man gerade Lust hat. Es kann bedeuten, im Bereich der Sexualität, nach dem zu leben, wonach man sich eben fühlt, nicht nach dem, wie Gott sich das vorstellt. Ja, und es kann von Ehebruch über Selbstbefriedigung bis hin zu Pornografie alles sein. Es kann bedeuten, dass man zu anderen Dingen sagt, weil es einfach in einem kocht und man nie rauslassen will, wo man selbstbeherrscht leben soll. Es kann bedeuten, dass die Suche nach Geld einen großen Bereich im eigenen Leben einnimmt. Ja, wir alle sind unterschiedlich und unsere Begierden sind unterschiedlich, aber sie haben alle eine Sache gemeinsam. Nicht du beherrschst sie, sondern sie beherrschen dich. Was ist richtiger zu sagen, wenn du Christ bist, beherrschten sie dich? Denn es gibt jetzt einen Herrschaftswechsel in deinem Leben. Und das bedeutet, wie wir gesehen haben, nicht, dass sie jetzt weg sind, das wäre ja schön, sondern dein Auftrag ist es jetzt, ein durchdachtes, geplantes, nüchternes Leben zu führen. Das war unser erster Punkt und ist sozusagen die positive Seite der Medaille. Und dein Auftrag ist es, die Dinge, die dich nach wie vor versuchen zu beherrschen, zu bekämpfen. Zu diesen Dingen wirklich Nein zu sagen. Oder um es so drastisch zu sagen, wie Jesus uns in der Bergpredigt sagt, diese Dinge abzuhacken. Gibt es Begierden in deinem Leben, die dich immer noch beherrschen wollen, mit denen du vielleicht sogar einen ganz gefährlichen Friedensvertrag geschlossen hast? Dann sagt Petrus dir hier, kündige diesen Friedensvertrag. Hack diese Begierde ab, reiß sie aus. Und wenn ich euch das jetzt sage, dann sage ich nicht, dass das leicht ist. Es gibt ja zwei Herausforderungen. Wie wir gesehen haben, der alte Mensch, die alte Natur, die Begierden, die sind ja immer noch da. Luther hat es mal in seiner derben Sprache so gesagt, Gott hat unseren alten Menschen ertränkt, das Problem ist nur, der Sack kann schwimmen. Von innen werden wir also immer wieder in Richtung Sünde gedrängt. Von innen. Aber eben auch von außen. Damit sind wir mitten in dieser Situation der Christen, an die Petrus schreibt. Sie lebten in einer Umgebung, die anders war, beziehungsweise sie waren anders als die Umgebung. Da war die Umgebung Menschen, die sich von ihren Begierden beherrschen ließen und die davon überzeugt waren, das zu tun, so zu leben, nach meinen Begierden zu leben, das ist der beste Weg. Und wer nicht mitmacht, ist komisch und gehört eben nicht so richtig dazu. Ja, heutzutage sagen Menschen nicht mehr, ich folge meinen Begierden. Das Wort ist ziemlich altmodisch und auch ziemlich uncool. Heute sagt man dann eher, ich lebe eben authentisch. Und ja, du sollst authentisch leben. Aber authentisch heilig, als gehorsames Kind deines heiligen Vaters im Himmel. Nicht authentisch nach dem, was dir deine Begierden sagen. Heilig leben bedeutet, so zu leben, wie Gott ist. Das bedeutet gleichzeitig, anders zu leben als die Menschen um dich rum und anders zu leben, als du früher gelebt hast. Anders zu denken und dann anders zu leben, als es dir der Zeitgeist sagt. Wisst ihr, Anpassung an das Denken und das Handeln der Umgebung war schon immer der Sargnagel des Christentums. Und interessanterweise heilig zu sein, anders zu sein als die Umgebung, das hat das Christentum immer auf Dauer attraktiv gemacht. Seid heilig, so wie Gott heilig ist. Das ist der Kerngedanke unseres Abschnitts, Verse 15 und 16. Und damit sind wir wieder am Anfang unserer Predigt. Es ist eine Idee, die Petrus nicht erfunden hatte. Es ist auch nicht eine Idee, die der Heilige Geist dem Petrus als erstem offenbart hat. Schon Jesus sagt es in der Bergpredigt. Und schon da war es keine Neuigkeit. Ganze viermal lesen wir diesen Gedanken im dritten Buch Mose im Alten Testament. Heute haben wir einen Abschnitt davon gelesen, in 3. Mose 11. Und schon das Volk Israel hatte den Auftrag, heilig zu sein, so wie ihr Gott heilig ist. Wisst ihr, der Auftrag ist uralt. Und trotzdem leben wir heute in einer Zeit, wo es viel besser ist. Viel besser als die Zeit, als Mose gelebt hat. Viel besser als die Zeit, als Mose das seinem Volk gesagt hat. Denn im Alten Testament war es so, dass die Menschen nur Gott den Vater kannten. Er war heilig. Das hatten sie am Berg Sinai erlebt, sie hatten es gesehen. Aber alles, was ihnen blieb, war es irgendwie, diese Heiligkeit nachzuahmen, an die aber nicht einmal Mose auf dieser Erde annähernd herankam. Und wir haben so viel mehr. Denn wir haben nicht nur einen heiligen Vater im Himmel, wir kennen auch seinen Sohn, unseren großen Bruder. Er war hier auf der Erde und er hat uns gezeigt, was es in dieser Welt bedeutet, so heilig zu leben, wie Gott heilig ist. Er ist ja selber Gott. Er ist am Kreuz gestorben, hat uns mit sich selbst vereint. Und deswegen dürfen wir Gott jetzt unseren Vater nennen. Wir dürfen Jesus unseren großen Bruder nennen. Und wir sind jetzt Kinder des Vaters und die kleinen Geschwister unseres großen heiligen Bruders. Wisst ihr, die Israeliten damals, die kannten Gott nur als heiliges Vorbild. Wir kennen ihn als unseren persönlichen heiligen Vater. Und deswegen legt Petrus so viel Wert darauf, uns nicht nur zu erklären, dass und wie wir heilig leben sollen, sondern uns eben auch zu erklären, wer wir selbst sind, was unsere Identität ist. Und deswegen hat Petrus übrigens schon in Vers 2, ganz am Anfang von diesem Brief, geschrieben, dass wir Geheiligte sind. Bevor er dazu kommt, zu sagen, wir sollen heilig leben, versichert er uns, ihr seid geheiligt. Deswegen nennt er uns hier in Vers 14 Kinder. Und nur einen Vers nach unserem Abschnitt, in Vers 17, bezeichnet er Gott als unseren Vater. In anderen Worten, vergiss nicht, wer du durch Gottes Gnade bist, und dann lebe so. Lebe heilig. Und das bedeutet, in der Gegenwart gürte dein Denken und lebe ein nüchternes, durchdachtes Leben. Auf die herrliche Zukunft setze deine Hoffnung, denn das ist die Zeit, wo wirklich alles gut sein wird. Die Vergangenheit mit all dem Ballast deines alten Lebens hast konsequent hinter dir. Und folge deinem Bruder Jesus Christus, indem du als geheiligtes Kind deinen heiligen Vater im Himmel nachahmst. Amen.